herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kinderängste begleiten. Ich freue mich ganz besonders, dass Inke Hummel heute zu Gast ist und ihre Expertise teilt zum Thema Ängste, denn sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Viele von euch kennen bestimmt Inke Hummel schon ganz lange und haben schon Bücher gelesen. Und deswegen freue ich mich so, Inke, dass du da bist. Magst du dich selber noch einmal ausführlich vorstellen, vielleicht auch kurz dein Buch, damit alle genau wissen, um was es da geht.
Ja, danke schön. Ich bin Pädagogin, lebe in Bonn mit meiner Familie, habe 3 schon ziemlich große Kinder, mache vor allem Elternberatung zu allen möglichen Themen. Also ich sage immer von Babyschlaf bis Teenager, Schulunlust, ist alles so dabei. Und Angst hat tatsächlich inzwischen sehr viel Raum eingenommen. Ich mache auch noch Fachberatungen für ErzieherInnen, Lehrkräfte. Manchmal sind auch Kinderärzte oder Kinderärztinnen dabei. Genau, also so, dass ich von allen Seiten auf Familie gucke und auch auf Angst tatsächlich. Das ist ganz spannend. Und ich bin Autorin, wie du gesagt hast, genau. Und ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Angst. Das heißt Deine Angst, meine Angst. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ein Ratgeber, sehr inspiriert tatsächlich vor allem durch die Corona-Zeit, weil da das Thema Angst bei Kindern, aber auch bei Eltern unglaublich viel in meinen Beratungen Thema war und es ja auch selbst bei Fällen, die eigentlich in therapeutische Hände gehört hätten, einfach keine Plätze gab. Mhm. Und da habe ich sehr dran gearbeitet, dass Eltern Angst verstehen und Handwerkszeug bekommen, je nach Kindesalter auch, ob es nun ein 3-jähriges Kind ist oder ein 10-jähriges, macht natürlich einen Unterschied, ne? Wie sie zu Hause schon ganz viel tun können, sodass man vielleicht auch gar nicht weitergehen muss.
Ja, das ist so wichtig, auch den Kindern dann einfach diese Sicherheit zu geben, die sie brauchen. Ich sage immer, Angst braucht ganz viel Sicherheit und das ist so wertvoll, weil wir können heute wirklich in dieser Podcast-Folge mal darüber sprechen, was Kinder, wie du schon gesagt hast, in welchem Alter eigentlich brauchen, wenn Ängste entstehen. Da würde ich auch, glaube ich, gerne direkt reinspringen ins Thema und zwar, du hast gerade gesagt, es ist ja ganz unterschiedlich, wie alt Kinder sind. Dementsprechend brauchen sie einen anderen Umgang damit. Mhm. Wollen wir vielleicht da gleich mal reingehen in das Thema, was passiert denn, wenn zum Beispiel ein Kleinkind Angst hat und was empfiehlst du, wie gehen Eltern am besten damit um?
Genau, also wenn die Kinder noch relativ jung sind, dann brauchen sie auf jeden Fall eine Bezugsperson, um mit der Emotion Angst zurechtzukommen. Man sagt sogar, bis 8 Jahre ist es total in Ordnung, wenn Kinder bei Angst noch einen Erwachsenen brauchen, der sie da begleitet. Und die Kleinen natürlich ganz doll auf körperlicher Ebene. Das heißt, da muss ich gar nicht viel reden. Natürlich, ne, kann ich beruhigend sprechen und meine Intonation ist wichtig, aber ganz wichtig ist meine Körpersprache und dass ich dem Kind Sicherheit gebe, dass ich es in den Arm nehme, auf den Schoß nehme oder je nach Situation auch hochnehme und wir erstmal miteinander in Ruhe kommen, wie bei einem Schreibaby auch oder so, ne? Dass ich wirklich einfach begleite und wir runterkommen und wenn das Kind noch ein bisschen älter ist im Kindergartenalter, dann ist natürlich das Sprechen auch inhaltlich wichtig, aber ganz konkret. Also da muss ich nicht mit Statistiken kommen, wie wahrscheinlich es ist, ob jetzt ein Einbrecher bei uns vor der Tür steht oder nicht, sondern wirklich einfach ganz konkret, was kann ich denn unternehmen gegen Monster, gegen Grusel oder was auch immer die Angst ist.
Genau, was ich auch immer so wichtig noch finde, das ist gerade schon angesprochen, die körperliche Nähe und nicht so viel zu reden, gerade bei den Kleinkindern, weil sie das Sprachliche noch gar nicht so gut verarbeiten oder aufnehmen können und gerade dann, wenn sie in der Emotion sind, ja auch so schwer zuhören können, ist so diese innere Haltung, die Eltern dann haben, während sie die Kinder im Arm haben, weil oft ist es ja so, dass Eltern vielleicht selbst total Angst kriegen, wenn ihr Kind Angst kriegt. Das heißt, sich das dann auch gegenseitig verstärkt und dass es dann deswegen auch so einfach hilfreich sein kann, diese Angst liebevoll in den Arm zu nehmen oder zu sagen, hey, das ist okay, dass du jetzt Angst hast. Wenn man Angst hat, braucht man einfach viel Sicherheit oder kuscheln. Und so diese Haltung auch, weil Eltern oft denken, sie müssten die Angst dann wegmachen. Ich kann vielleicht auch gar nicht mehr als jetzt einfach da sein. Würdest du das auch so bestätigen, dass die Haltung wichtig ist?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben ja diesen alten Satz, ne? Du brauchst keine Angst haben, der ja total verkehrt ist, weil die Angst ist ein Gefühl, das ich erstmal nicht bestimmen kann. Das kommt einfach. Und deswegen ist der Satz ja im Grunde Quatsch. Und das gehört auch zur Haltung dazu. Ne? Die Angst ist da, wir müssen sie annehmen und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Und wenn ich als Elternteil merke, dass ich irgendwie auch Angst habe, sagen wir, mein Kleinkind hat Angst vor Hunden und der begegnet uns jetzt und die kommt bei mir auch hoch, dann ist es natürlich gut, wenn ich gucke, kann ich mich erstmal auch körperlich beruhigen, damit ich meinem Kind diese Sicherheit geben kann, von der du auch gesprochen hast. Und auch da ist bei Erwachsenen ja die körperliche Ebene ganz wichtig. Ne? Man sagt immer, ach, es klingt so albern, dieses Atme mal.
Ja, so. Das stimmt, ja, ja, das Atmen.
Aber das Atmen ist total wichtig für das Stresssystem. Und wenn ich mich da nur auf diese Punkte irgendwie besinnen kann, dass ich ruhig atme ein paar Mal, dass ich versuche, mich ganz bewusst hinzustellen und zu gucken, meine Füße stehen fest auf dem Boden, mein Körper ist irgendwie, ne, aufgebaut und nicht so klein oder so, dann ist das schon ganz viel, was ich meinem Kind mitgeben kann.
Weil die Kinder ja dann auch beobachten, wie die Erwachsenen selbst mit der Angst umgehen. Das heißt, ich glaube, manche Eltern denken dann immer, ich darf jetzt gar keine Angst haben und am besten gar kein Gefühl mehr spüren, sondern muss immer total cool sein, weil das ist ja auch überhaupt nicht authentisch, sondern es ist ja eigentlich ganz wichtig, auch zu sagen, schau mal, ich spüre da jetzt auch gerade was oder das vielleicht auch zu zeigen und dann zu zeigen, wie gehe ich damit um. Also ich finde, das ist immer eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Selbstregulation, sich selbst auch nicht zu verbieten, diese Gefühle zu haben, sondern zu sagen, ich bin jetzt bei meinem Kind, ich spüre auch Angst, ich reguliere mich erstmal und gehe eben in diese Haltung. Also ich arbeite auch gerne mit Glaubenssätzen zu sagen, ich bin jetzt in Sicherheit oder wir schaffen das oder ich nehme mich an mit meinen Gefühlen, einfach damit sich erstmal so eine Annahme des Gefühls einstellt, weil jedes Gefühl wird ja stärker, wenn wir es weghaben wollen, wie du gerade so schön gesagt hast. Dieses du brauchst keine Angst haben ist dann eher kontraproduktiv.
Genau, also so Selbstgespräche, ne, sind total gut für Kinder auch, wenn die, weiß ich nicht, Angst vor Dunkelheit haben und sollen in den Keller gehen und wenn die sich dann sagen können, ne, ich bin stark, ich schaffe das, hier wohnt kein Monster oder ich habe den Besen mit, damit er es mir nichts antun kann oder so. Ne, sich da selber was zu sagen ist gut und das gilt natürlich auch für die Großen und da finde ich, ist ein Kind, das in dieser Entwicklung steckt, mit Angst bewältigungsstark umzugehen, im Grunde ja auch ein Geschenk, wo wir sehen können, wie gut bin ich denn so mit diesem Gefühl? Vielleicht bin ich da auch noch nicht so sicher. Und das dann als Grund zu nehmen, zu schauen, wie reflektierter, wie regulierter kann ich dann nach und nach damit umgehen? Oder habe ich vielleicht auch ein größeres Thema damit? Und es ist wichtig, dass mein Kind auch mit anderen Bezugspersonen einen Umgang hat, die vielleicht ein anderes Vorbild sein können. Bei Angst.
Ah, das finde ich auch nochmal ganz wertvollen Tipp zu sagen. Es gibt nochmal enge Bezugspersonen, die vielleicht mehr im Urvertrauen sind, die mehr mitbekommen haben, mehr Sicherheit und dann noch eine weitere Ansprechperson sein können. Auch den Ansatz gerade, den du hattest, hinzuschauen, ist es vielleicht auch mein Thema? Also die Angst, das finde ich nochmal spannend. Hast du das auch häufig in den Beratungen, dass du merkst, es sind Ängste, die eigentlich von den Eltern sind, die vielleicht von den Kindern dann übernommen werden oder vielleicht unbewusst übertragen werden?
Also manchmal ist es ganz offensichtlich, dann, ne, ist es den Eltern auch häufig schon bewusst, dass sie eben sagen, ich kann das überhaupt nicht gut begleiten, weil ich genau die gleichen Gefühle habe und stecke da irgendwie fest. Und manchmal ist es auch eher unbewusst, dass Eltern mir so ein bisschen schildern, wie das Kind sich verhält und ich dann so nachfrage, wie die im Alltag so miteinander sind. Und dann merkt man an ganz vielen Stellen, oh, da ist ganz viel Kontrolle durch die Eltern, weil eine Angst dahinter steckt. Und das ist den Eltern noch gar nicht bewusst. Aber dann machen wir es bewusst, genau, um daran zu arbeiten. Denn klar, das ist ein ganz häufiges Thema. Deswegen bin ich im Buch auch sehr drauf eingegangen, immer zu gucken, beispielsweise dein Kind hat Trennungsangst oder dein Kind hat wirklich Angst vor Hunden oder so. Und woher kommt das? Was kann man tun und so? Und dann kommt immer ein Spiegel, der im Buch mit den Lesenden zusammen hinschaut, wie ist denn das bei dir? Wie kannst du damit umgehen, damit man genau da drauf schaut und nach und nach vielleicht sinnvoller begleiten kann?
Ja, ach, wie wertvoll auch zu erkennen, dass gerade diese Kontrolle, die Eltern ausüben, vielleicht auch manchmal die Angst, was falsch zu machen oder insgesamt das Bedürfnis, dem Kind vielleicht auch viel abzunehmen oder viel zu kontrollieren, dass nichts passiert, dass sich dahinter Angst verbirgt. Das ist sicher erstmal ein Bewusstsein, das sich entwickeln darf. Das ist vielen Eltern sicher gar nicht klar. Deswegen alle, die gerade zuhören, wenn du selber merkst, du kontrollierst gerne und viel, dann ist es eine Strategie, wahrscheinlich mit dir Sicherheit zu geben oder mit der Angst umzugehen. Und da darfst du vielleicht dann mal hinschauen, ob da was ist, was du vielleicht noch loslassen darfst. Gibt es denn da Themen, Inke, die dir besonders häufig begegnen? Also Ängste, die Eltern begleiten, gerade in der Kindererziehung?
Du meinst jetzt ganz konkret die Elternängste.
Ja, die Elternängste, ja.
Ach, da ist ganz viel ja inzwischen, weil wir einfach so sehr in der Kindorientierung inzwischen ja sind, ne, dass wir die Kinder in den Blick nehmen und dass wir entwicklungspsychologisches Wissen haben, auch als Eltern und so, ist ganz viel Angst dabei, irgendwas falsch zu machen, die Bindung kaputt zu machen oder so, ne? Also sehr eine Unsicherheit im Erziehungsstil im Grunde. Das ja. Sehe ich ganz viel. Dann auch, dass jemand anders was tun könnte, ne? Sei es irgendwie im Kindergarten oder auch mein Grundschulkind ist jetzt allein unterwegs und ne, was könnte da so passieren? Also dann wirklich Angst um Wohl und Leben irgendwie, das, ne, das sieht man auch. Und häufig sind auch so Zukunftsängste, die gar nicht immer begründet, also ganz klar begründet sind, natürlich haben sie einen Grund. Ja. Weil, ne, was soll aus meinem 6-jährigen aggressiven Kind werden, wenn es erstmal pubertiert? Oder was soll aus meinem 9-jährigen werden, der jetzt so ein schlechtes Zeugnis hat oder so? Ne? Und dann gehen die Ängste sehr weit in die Zukunft. Das habe ich auch.
Ja, und hast du da konkrete Ideen, was Eltern tun können, wenn sie selber erkennen, okay, ich bin eigentlich jemand, der hat Zukunftsängste oder ich weiß, mich beschäftigt ganz besonders, dass meinem Kind was passieren kann. Was kann denn da helfen?
Also wichtig finde ich erstmal, sich ein bisschen auf die Suche zu machen, wo kommt denn das her? Dass man das so ein bisschen versteht und dann, was ja immer bei Angst wichtig ist, weil das so ein Ohnmachtsgefühl ist, mir selber wieder ein Machtgefühl zu geben. Wenn ich also Angst habe, dass meinem Kind irgendwas passiert auf dem Nachhauseweg, den es alleine von der Schule geht oder so, dann wirklich was zu tun, also in eine Aktivität zu gehen und zu überlegen, wovor habe ich genau Angst? Ist es realistisch, dass mein Kind verträumt auf die Straße rennt? Ist es realistisch, dass mein Kind von irgendwem mitgenommen wird oder so? Und was kann ich tun, damit meine Angst kleiner wird? Kann ich den Weg nochmal ganz bewusst mit meinem Kind gehen? Gar nicht meinem Kind immer sagen, jetzt achte mal hier drauf und achte mal da drauf, sondern fragen, worauf achtest du denn, wenn du hier lang gehst? Also so ein bisschen hören, wie macht mein Kind das eigentlich, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, oder ist ja vielleicht doch schon ganz versiert und sieht Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe, damit diese Angst ein bisschen kleiner werden kann. Also was kann ich tun?
Das Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten und vor allem auch in die Fähigkeiten des Kindes vielleicht zu richten. Ich finde, das ist ganz spannend, deine Beispiele, denn ich finde gerade zum Beispiel die Angst auch nochmal abzuwägen und zu sagen, wie berechtigt oder wie realistisch ist sie. Im Straßenverkehr ist die Angst ja zum Beispiel sehr begründet, weil auch Statistiken zeigen, dass Kindern auch auf der Straße oder auch im Straßenverkehr viel passiert. Das heißt, da ist eine Angst ja sogar ein wunderbarer Helfer, genau hinzuschauen, das Kind gut vorzubereiten, also auch zu sagen, hey, Angst, gut, dass du da bist, weil deswegen schaue ich auch nochmal genauer hin. Und gegen die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind jetzt entführt wird oder irgendwas in diese Richtung passiert, wenn mein Kind sich in der Öffentlichkeit bewegt, die geht ja fast gegen null. Also das finde ich auch immer ganz spannend. Genau. Sich da auch nochmal mit zu beschäftigen, da habe ich neulich erst so einen Vortrag gehört von einem Polizisten, der sich ganz viel mit Kindeswohl auch beschäftigt. Und der hat es eben gesagt, die Eltern haben oft Angst vor sehr unrealistischen Sachen, aber die realistischen, wie die im Straßenverkehr, die sind oft gar nicht so groß. Und auch da nochmal hinzugucken, was ist realistisch, was nicht und wo brauche ich dann Strategien, die wirklich auch meinem Kind helfen, finde ich ganz wertvoll. Ja, die Beispiele waren gerade sehr hilfreich.
Ja, auch so, dass man sich dann so rantasten kann und nicht sagt, ach, dann fahre ich mein Kind lieber, ne, vor lauter Angst, sondern wie können wir denn gemeinsam gutes Gefühl dafür kriegen, dass der Schulweg sicher wird, ne? Wie können wir uns vielleicht erstmal, also diesen Weg gemeinsam angucken, was sind gefährliche Stellen, können wir erstmal sagen, wir treffen uns auf der Hälfte und ich hole dich da ab oder so, ne, dass man auch in kleinen Schritten für das Kind und für das Elternteil guckt, wie gehen wir damit um, anstatt zu vermeiden.
Ja, auch das ist so wichtig, auch dieses Vermeidungsverhalten. Also ich habe ja lange auch in der Schule gearbeitet, im Bereich der Schulpsychologie. Und da ist mir eben auch aufgefallen, gerade jetzt bei einer Schulverweigerung oder auch bei Schulängsten oder Prüfungsängsten, ist es eben auch nur der Weg durch die Angst oder ich sage immer mit der Angst an der Hand, das dann zu schaffen. Denn oft ist es dann auch so, dass Kinder, das ist so meine Erfahrung, die Sicherheit von den Eltern brauchen, dass es jetzt wichtig ist, in die Schule zu gehen oder dass es jetzt wichtig ist, auch in die Kita zu gehen. Denn sobald das Kind eben in so ein Vermeidungsverhalten rutscht, ist es dann eigentlich im Umkehrschluss für das Kind wieder schwieriger, dann die ganze Zeit zu Hause zu sein, weil die Kinder möchten ja oft häufig gehen und das schaffen und brauchen jemanden, der sie dabei begleitet. Das ist so wichtig mit dem Vermeiden.
Ja, genau. Oft ist ja auch so diese Vorstellung davon, so groß und schlimm. Und wenn man erstmal in der Situation ist, ist es gar nicht so schlimm, sondern der Punkt ist wirklich diese Schwelle, mit den Kindern zusammen über diese Schwelle zu gehen. Ich habe ja auch ganz viel, ne, Schulangst oder auch Kita-Angst, was da so kommen kann. Und da sage ich immer, versucht jeden Tag zu gehen. Und wenn das Kind dann nur 5 Minuten da wäre, wäre es gar nicht so schlimm, ne, und dann wieder nach Hause zu gehen. Aber nicht morgens diskutieren, gehen wir oder nicht, sondern gucken, wie können wir es schaffen zu gehen, um über diese Schwelle zu kommen, damit das Kind in die Chance kommt.
Ja, also ich bin so dankbar, Inke, dass du auch so arbeitest, weil es gibt ja tatsächlich jetzt auch Strömungen, wo es dann einfach heißt, ja, nee, das Kind bleibt zu Hause, wenn es nicht möchte. Ich möchte ja auf seine Gefühle und Bedürfnisse eingehen. Und ich hatte es jetzt erst in der Beratung, da hat ein Mädchen jeden Morgen gesagt, sie möchte nicht. Und dann hat sie immer gesagt, und die Eltern gesagt, doch, du gehst. Du glaubst mir nicht, dass es mir schlecht geht. Und Kinder wissen ja dann auch schon, also das machen sie ja nicht böswillig, nur sie haben natürlich auch Strategien, um dann wirklich zu Hause bleiben zu können. Und um natürlich für sich aus kindlicher Sicht erstmal den bequemeren Weg zu gehen, um dann aber traurig zu sein, dass sie es nicht geschafft hat. Und da hatte ich dann die Eltern auch in der Beratung und dann habe ich mit ihnen Strategien erarbeitet, dass es keinen Weg dran vorbei gibt. Und sie hat wirklich ein halbes Jahr verweigert und nach einer Woche ist sie wieder gegangen und war das glücklichste Kind. Und das ist dann, sind so Momente, wo du vorher auch gesagt hast, den Eltern fehlt oft nur die Sicherheit oder vielleicht manchmal auch die Erlaubnis, auch klar bleiben zu dürfen. Weil die Angst, die Versagensangst so groß ist. Nimmst du das auch wahr?
Ja, das ist so, also da ist auch, ja, steckt ganz viel auch drin von Angst, die Beziehung zu verlieren durch einen Konflikt oder so. Ne? Also da sind ja viele so Urängste eigentlich auch bei den Eltern unterwegs, wo ich immer sage, eure Beziehung ist gut, eure Bindung ist fest, ne? Die geht nicht sofort kaputt. Und wichtig ist ja für uns als begleitende Elternteile, dass wir einen langfristigen Blick haben. Natürlich ist es, wenn wir nur kurzfristig gucken, fürs Kind schöner, den Konflikt zu vermeiden und die Anstrengung zu vermeiden. Aber
zu Hause ist immer gemütlicher.
Genau, ne? Aber ja. wenn wir langfristig gucken, dann sehen wir ja, was unser Kind für Bewältigungskraft mitnimmt, wenn es diese Schwelle überschreitet und wenn es Handwerkszeug hat, um das zu schaffen und sich vorher überlegt hat, was könnte mir denn helfen, dass ich das schaffen kann, dahin zu gehen, was muss ich mitnehmen, was kann ich tun, wer kann mein Anker sein oder so. Da kriegen die Kinder Bewältigungskraft mit, die ja fürs Leben einfach wichtig ist. Da lernen sie so viel mehr, als wenn man ihnen beim Vermeiden hilft, auch wenn das in dem Moment das Reizvollere ist vielleicht.
Ja. Genau, und auch vielleicht auch der einfachere Weg. Und was ich auch so erlebe, ist, viele Eltern haben ja in ihrer Kindheit oft nicht diese Unterstützung bekommen und möchten es natürlich bei ihren Kindern dann in Form von einer sogenannten Überkompensation unbedingt mit ganz viel Liebe und wenig Druck natürlich machen, was ich so nachfühlen kann. Und ich sage immer, der Unterschied ist, dass, wie du gerade so schön gesagt hast, die Bindung ist ja da, da ist ganz viel Urvertrauen. Das Kind weiß genau, dass es gesehen und ernst genommen wird und wichtig ist mit seinen Bedürfnissen. Und dann ist es ja was ganz anderes. Also ich mache dann oft auch so diesen Vergleich, jetzt stell dir mal dich als Mädchen vor und schau dir jetzt deine Tochter an. Und schau dir mal an, wie sich diese zwei Mädchen unterscheiden. Weil du wurdest früher als Kind vielleicht nicht durch diese Angst begleitet. Hattest niemand, der mit dir Strategien geübt hat, der dich vorbereitet hat. Und das ist dann auch oft so ein Aha-Moment, wo Eltern sagen, ach ja, klar, stimmt. Ich habe meinem Kind das ja schon alles gegeben. Ich begleite es. Es ist ja gar nicht allein mit seiner Angst. Das ist oft so eine Erkenntnis, die dann ganz viel bewirkt auch, wie du das gerade auch gesagt
hast. Genau, ich beschreibe es den Eltern auch immer gerne, dass sie den Unterschied wahrnehmen, ob ich jetzt meinem Kind in so einer Beziehungsstärke über diese Schwelle helfe oder ob ich es halt herrisch mache und sage, deine Gefühle sind mir egal, du gehst jetzt zur Schule, verdammt nochmal. Ne? Natürlich ist da ein riesengroßer Unterschied, obwohl es von außen vielleicht erstmal ja gleich aussieht, ich mache Druck, dass das Kind wieder zur Schule geht.
Ja.
Das finde ich so wichtig.
Ja. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Kinder zurückkommen. Und zwar hast du ja vorher schon gesagt, die kleinen Kinder brauchen eher Nähe, dann die bisschen älteren Kinder brauchen auch schon Strategien. Und da würde ich gerade gerne noch auf die magische Phase eingehen, weil es sind ja viele Kinder dann ab einem bestimmten Alter in der magischen Phase. Und du hast schon mit den Monstern vorher schon ein paar Beispiele genannt. Vielleicht hast du da noch so ein paar Ideen, wenn Kinder so in dieser Phase sind, wo sie Angst vor dem Dunkeln, vor Monstern, vor Hexen haben, wie Eltern darauf reagieren können.
Da finde ich so wichtig, also die Angst hat ja immer eine gute und eine schlechte Seite, ne? So wie du eben schon gesagt hast, sie warnt uns auch davor, dass wir aufmerksamer sind und so, ne? Das ist auch so was Positives. Und gerade in der magischen Phase ist auch so was Positives dran und was Negatives, ne? Wenn ich in der magischen Phase bin, habe ich natürlich plötzlich Ängste, die vorher gar nicht da waren und die später vielleicht auch gar nicht mehr kommen, weil alles magisch ist, weil alles lebendig sein kann, weil ich mir plötzlich vorstellen kann, dass ein Alien im Keller steht oder ne, also diese ganzen Dinge, die mit der Magie und mit der Kognition zusammen da irgendwie erstmal Dinge wachsen lassen. Aber ich kann das auch nutzen, dieses Magische und die Kognition, die da so langsam reift und kann mir ja überlegen, ne, so wie der Klassiker, die es inzwischen gibt, Anti-Monster-Spray, kann man sogar im Reformhaus kaufen inzwischen schon.
Das wusste ich gar nicht wirklich.
Gibt es jetzt, ne? Also es wird ja aus allem irgendwie ein Markt gemacht dann.
Ja, das stimmt.
Aber man kann es auch einfach selber ne, irgendwie für sich machen und kann da total kreativ werden und kann eben aus einem Vorhang eine Falle bauen, wo die Geister drin hängen bleiben oder irgendwas anderes mit Licht bauen, eine Lichtschranke, wo man einen Alarm auslöst, wenn die Monster kommen oder so. Das ist so das Schöne, dass man da ganz viel Fantasie eben nicht nur ins Unermessliche, Ängstliche hat, sondern die auch kreativ und bestärkend nutzen kann. Das würde ich immer machen.
Einfach die Kinder auch ernst nehmen, weil sie ja in diesem Moment nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden können. Also viele Eltern sagen dann zum Beispiel, da ist doch kein Monster und das stimmt doch nicht und es gibt doch keine Monster. Und da sind wir wieder, wie bei dem Satz vorher, du brauchst doch keine Angst haben, wieder in diesem ja, Abtun des Gefühls, worüber die Angst eher noch verstärkt wird und das Kind sich nicht gesehen fühlt. Und
genau, das finde ich ganz wichtig. Weil das ja auch eine Zeit ist, wo wir noch vom Weihnachtsmann oder vom Christkind erzählen. Ne? Gibt es die dann auch plötzlich nicht mehr? Doch, ne? Wir wollen ja, dass Magie auch da ist im Kinderleben in diesem Alter. Und dann müssen wir damit auch umgehen.
Ja, was ich auch immer noch gerade bei diesen Monstern und allen möglichen Fantasiewesen schön finde, ist zu sagen, schau mal, wir gucken mal, ist es ein Liebesmonster? Vielleicht mag sich das ja zu dir ins Bett kuscheln. Also auch, dass quasi diese Angst vor diesen Wesen genommen wird. Weil alles, was man sich ja genauer anschaut, da wird die Angst auch geringer. Wenn man sich eine Spinne zum Beispiel mal genau anschaut und eine Faszination für sie entwickelt, kann ja auch da wieder die Angst geringer werden. Auch bei einem Hund zum Beispiel, wenn ich ein paar Mal die Erfahrung mache, es gibt vielleicht auch liebe Hunde, ich kann den streicheln. Also auch da bin ich ein großer Fan von, die Sachen vielleicht genauer anzuschauen, vielleicht auch mal ein Monster zu malen oder vielleicht eine Hexe und vielleicht dem auch eine andere Bedeutung zu geben, die gar nicht so bedrohlich ist. Das ist vielleicht auch noch eine zusätzliche Strategie, die helfen kann. Oder vielleicht der Löwe, der im Raum ist, den vielleicht zu füttern und zu sagen, oh, was mag der denn gerne? Hat der ein Lieblingsessen? Ja, dass einfach das Kind sich in dem Moment auch so ernst genommen und angenommen fühlt mit dem, was gerade in seinem kleinen Köpfchen passiert. Das finde ich auch eine Strategie, die helfen kann.
Ja, total wichtig. Also es ist ja bei uns auch so, dass wir häufig vor Dingen Angst haben, weil wir nicht genau wissen, was dahinter steckt, ne? Geht ja bis hin zu Fremdenangst im Grunde, ne? die viele Menschen haben, weil sie gar nicht so richtig wissen, was bringen die für eine Kultur mit oder ne, was bedeutet das eigentlich finanziell für unsere Gemeinde oder so. Und wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, die Personen kennenlernt, dann wird diese Angst geringer. Und das ist bei allen Ängsten im Grunde eine Chance, die wir mit unseren Kindern auch genauso machen können.
Genau. Je häufiger wir Dinge tun, desto kleiner wird dann die Angst, weil wir merken, es passiert nichts. Das ist, ich habe selber Platzangst, also ich bin beim Aufzug stecken geblieben. Und ich versuche jetzt auch immer schön in die Aufzüge rein, immer mit Menschen, die mir nahe stehen. Und ja, also versuche das auch, mich immer wieder dem auszusetzen. Das ist ja eine ganz wichtige Erfahrung, die vielleicht dann auch Kinder machen können. Jeden Tag, wenn ich in die Kita, in die Schule gehe, passiert mir eigentlich nichts.
Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, der ja auch mit dem Gehirn was macht. Ne? Wenn ich immer wieder in die Situation gehe, Techniken habe, um das zu schaffen, dann wird im Grunde diese Bereitschaft oder diese Alarmbereitschaft, kann man sagen, die wird so ein bisschen ruhiger. Ne? Und dann reagiere ich auch nicht mehr so heftig, sobald ein Hund in die Straße kommt, ne? Sondern vielleicht erst, wenn der spontan ganz nah auf mich zuspringt. Und das baut sich so ein bisschen ab. Durch das, also im Grunde ist es wie ein Training. Ne? Jedes Mal, wenn ich diese Schwelle überschreite und merke, es ist gar nicht so schlimm, wie ich das vorher mir ausgemalt habe.
Okay, das heißt, ich darf weiter in die Aufzüge gehen.
Genau, das ist total wichtig, ne? Dass du merkst, ich kann das. Ich hatte auch eine Mutter in der Beratung, die jahrelang kein Auto gefahren ist vor lauter Angst. Und jetzt nach der Lektüre des Buches hat sie sich wieder getraut und merkt auch, es geht und es erleichtert ihren Alltag mit zwei Kindern natürlich enorm.
Ja, genau, weil dann sind wir auch da wieder im Vermeidungsverhalten. Und das ist, glaube ich, wenn sich jetzt Menschen fragen, ist die Angst denn bedenklich? Auch immer eine gute Orientierung, sich zu fragen, schränkt die Angst mich denn in meinem Alltag ein oder nehme ich mir über die Angst? Was sonst ist auch bei Kindern, finde ich, immer ein guter Ratgeber. Oder du würdest auch sagen, ab dem Moment ist wahrscheinlich Hilfe nötig. Oder hast du da für dich so eine Einstufung auch durch dein Buch?
Ja, genau. Ich finde halt wirklich wichtig, haben wir an irgendeiner Stelle wirklich einen Leidensdruck? Natürlich, wenn ich Flugangst habe, aber ich muss niemals fliegen, dann habe ich halt Flugangst. Ne, damit kann man ja alt werden, ohne dass es wirklich schlimm ist. Aber wenn ich merke, ich möchte eigentlich den kurzen Weg zu meinem Freund gehen und der geht aber durch den Stadtpark und da könnte mir ja ein Hund begegnen und deshalb gehe ich immer einen 3 Kilometer Umweg. Oder ich gehe irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus, weil mir ja ein Hund begegnen könnte, dann ist das natürlich ein Punkt, der mich an eine Stelle führt. Ich beschreibe das immer so, dann ist die Angst die Bestimmerin. Und ich will ja die Bestimmerin sein. Die Angst darf in meiner Hosentasche sein, die darf auf mich aufpassen, ne? Die darf mir sagen, vorsichtig, mach ein bisschen langsam, geh nicht so wild auf den Hund zu oder sowas. Aber die darf mir nicht sagen, welchen Weg ich nehme oder dass ich überhaupt losgehe. Das ist für Kinder auch so ein gutes Bild. Ich gebe denen immer so das Bild mit, die Angst darf in deinem Rucksack sein oder eben in der Hosentasche, aber die darf nicht vorne auf dem Lenker von deinem Laufrad sitzen und dir sagen, da fährst du nicht lang oder du fährst gar nicht erst los. Das ist nicht in Ordnung. Das musst du selber sagen.
Was für ein wundervolles Bild. Es macht auch so deutlich, dass wir uns nicht dieser Abhängigkeit hingeben, weil das ist ja, glaube ich, dieser Freiraum, der entsteht darüber, dass wir Angst an die Hand nehmen, die Dinge dann trotzdem tun, auch wenn es erstmal schwierig und eine Überwindung ist. Und dann sozusagen selber am Steuer sitzen. Auch das mit dem Rucksack finde ich ein ganz wundervolles Bild. Das ist hilfreich. Du hast vorher eine Sache gesagt zum Thema, bis 8 Jahre brauchen Kinder ungefähr Begleitung bei Angst. Ich habe auch viel mit Teenies und so gearbeitet und da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Du meintest wahrscheinlich, oder dass sie dann mehr diese körperliche Nähe noch brauchen, weil gerade die Begleitung der Angst, die dauert ja wahrscheinlich länger, also auch noch im Teenie-Alter. Hast du da auch Erfahrungen?
Ja, ich habe auch immer wieder Teenies, gerade mit einem schüchternen Wesen oder wo die Pubertät sehr reinhaut oder die auch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder so, die auch noch mit Ängsten zu tun haben. Es geht tatsächlich darum, dass man sagt, so ungefähr mit 8 Jahren sind die Kinder so weit, dass sie da auch in einen Abstand kommen können, dass man zum Beispiel auch von den eigenen Ängsten sehr intensiv erzählen kann und sie das nicht mehr so auf sich übertragen, sondern man vielleicht auch sagen kann, hey, wir machen ein gemeinsames Projekt draus, dir fällt Anrufen bei Fremden schwer, mir auch, lass uns mal gucken, wie wir damit umgehen. Also diese emotionale Abhängigkeit wird dann weniger. Wenn die Kinder älter sind. Und natürlich können die aber genauso noch mit Angst zu tun haben. Selbst wenn sie vielleicht beziehungsorientiert begleitet worden sind bis in die Pubertät, kann es trotzdem sein, dass sie ja schon mit einem angstsensitiveren Wesen zur Welt gekommen sind. Das heißt, sie sind da einfach gefährdeter als andere, weil das Gehirn so ein bisschen mehr in Alarm ist grundsätzlich.
Als und, Disposition einfach,
das genau.
Haben Sie mitbekommen, vielleicht auch, wenn es über die Generationen hinweg ein Thema war, ist manchmal ja sogar auch ein Ahnenthema, das auch wirklich über Generationen hinweg, wenn viel passiert ist oder viel Verlust entstanden ist oder unaufgearbeitete Traumata, dass sich das auch überträgt über die Gene, das ist ja super spannend.
Genau, das ist so einfach ein wichtiger Punkt. Es ist nicht alles krankhaft, nur weil jemand dann über 8 Jahre ist oder so. Wichtig ist aber, dass man da, also dass ich da auch eher gucke, dass ich mit den Teenies selber arbeite, dass die Strategien finden, die sie ganz für sich alleine auch anwenden können und nicht mehr, Mama muss an meinem Bett sitzen oder irgendwie so, sondern wirklich, ich will ja alleine in die Welt gehen. Das wird dann anders und der Abstraktheitgrad wird natürlich auch anders, wie ich über Angst nachdenken kann, wie ich darüber lesen kann, auch über Strategien. Das ist ja bei kleineren Kindern schon einfach noch sehr konkret.
Das heißt, die Jugendlichen brauchen dann einfach Strategien, um auch da nicht abhängig zu sein von den Eltern, um mit der Angst umzugehen. Es setzt natürlich voraus, dass sie zu Hause wahrscheinlich einfach wissen, da ist das Nest, ich kann mich da zurückziehen, kann da vielleicht auch mal klein und verletzlich sein. Das kann ich vielleicht in meiner Peergroup nicht, weil ich da cool sein möchte. Das heißt, auch den Raum wahrscheinlich zu schaffen, weil was ich so oft erlebe, gerade so im Teenie-Alter, dass dadurch, dass die Kinder sich ja so abgrenzen von den Eltern und keinen Bock mehr auf sie haben, dass dann Eltern auch mal sagen, ja, okay, dann lasse ich jetzt los oder dann gehe ich vielleicht so aus dieser Elternrolle raus und gehe eher in so eine Freundinnenrolle, dass sich dann diese bedürfnisorientierte Hierarchie, sage ich immer dazu, leicht verschiebt und dadurch die Sicherheit und die Führung so ein bisschen fehlt und das auch wieder Angst macht, weil ich dann so merke, oh, da ist gerade mein Elternteil gar nicht mehr richtig da. Und auch das ist manchmal so ein Auslöser für Angst im Teenie-Alter sein kann.
Ja, da finde ich immer wichtig, den Gedanken, wir sind keine Freunde, weil wir eine Aufgabe haben. Freunde haben keine Aufgabe. Und die haben wir schon, natürlich, an so einer Stelle. Und gerade im Teenie-Alter ist ja eine typische Strategie, ich gehe in eine Coolness, in eine nach außen hin Arroganz oder so. Und in mir drin ist es einfach deshalb, weil ich eigentlich überfordert bin mit meinen Emotionen und mit diesen ganzen Veränderungen. Ja. Und da sind wir einfach in der Verantwortung, immer wieder ein Angebot zu machen, immer wieder anzudocken und zu gucken, wo stehen wir denn da gerade? Wo ist unser Kind gerade unterwegs in diesem, ich bezeichne das immer als Treppenhaus, wie man vom Kindesalter ins Erwachsenenalter durch viele Stufen und Gänge gehen muss, bis man oben ankommt.
Ja, bis das Gehirn irgendwann ausgereift ist, oder?
Ja,
ja und auch gerade jetzt im Teenie-Alter, weil da ja so viel passiert, auch gerade Stichwort Baustelle im Gehirn, ist es ja so, dass sie so orientierungslos auch oft sind, die Teenies, und dann in vielen Bereichen so erwachsen wirken und dann doch eben ganz viel Sicherheit und Klarheit auch brauchen und so diese Orientierung nicht fehlen darf. Ich habe das jetzt auch oft, du machst ja auch ganz viel zum Thema Medienkonsum und da wie auch oft Beratungen einfach in die Richtung, ja, wie viel Führung darf ich da denn eigentlich meinem Kind noch geben oder soll ich es einfach damit alleine lassen und ausprobieren lassen und damit es ins Spüren kommt? Und das finde ich da auch ganz spannend, weil ja auch digitale Medien auch Ängste auslösen können. Würdest du das auch so bestätigen? Da bist du ja auch Expertin, Inke. Darf ich da gerade auch nochmal nachfragen, was das so deine Haltung zu ist? Finde ich ganz spannend.
Also für mich ist es wie im Grunde wie jeder Entwicklungsbereich, wo die Kinder eine Selbstständigkeit erwerben sollen, immer so ein bisschen was, 2 Schritte vor und 1 zurück. Weil man immer so ein bisschen aus der Komfortzone gehen muss, um zu gucken, wie klappt denn das schon? Wenn man das nicht macht, kann man es ja nicht rausfinden. Und je nachdem muss man dann sagen, das klappt doch nicht so gut. Wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Und das halte ich bei den digitalen Medien genauso wie bei Hausaufgaben. Ne? Wenn meine Kinder mir signalisieren, ich will nicht mehr, dass du mich ständig danach fragst und Vokabeln abhörst oder so, dann sage ich, okay, ne? Dann probier mal alleine. Was brauchst du von mir? Vielleicht noch an Hilfsmitteln, um das zu planen. Und dann probieren wir mal, gucken, wie es läuft. Und wenn es dann nicht so gut läuft, dann greife ich wieder ein bisschen mehr ein. Und bei den Medien habe ich es bei meinen Kindern im Grunde genauso gemacht. Ne? Am Anfang war ich sehr dabei und es gab nur einen Rechner, bevor es individuelle Geräte gab. Und wir haben so ein bisschen miteinander geguckt und dann sind sie immer mehr in eine Selbstständigkeit gegangen. Und da habe ich beobachtet und zugehört. Und wenn ich gemerkt habe, mein Kind kann das Handy nachts um 3 nicht ausmachen, weil es weiß, im Klassenchat passiert irgendwas, dann bin ich reingegangen und habe gesagt, dann muss das Handy abends zu einer gewissen Zeit einfach aus dem Zimmer, weil du das noch nicht alleine schaffst. Und irgendwann kamen meine Kinder wieder und haben gesagt, ich möchte es nochmal versuchen. Und ne, dann haben wir versucht und uns so vorgetastet. Und das empfehle ich eigentlich auch immer, dass man so ein bisschen guckt. Und da gibt es keine starren Altersgrenzen. Es gibt auch nicht eine Regel, die für die ganze Familie passt, sondern es kommt individuell auf die Kinder an. Manche, die kriegen ja ein Handy und wissen immer nicht, wo es ist. Ne? Und es ist denen egal.
Lieber draußen beim Spielen. Ja, genau. Das mit den Süßigkeiten ja auch. Das sind Kinder so wahnsinnig unterschiedlich, wie sie auch darauf reagieren. Ja,
und mit den Ängsten rund um, was sehe ich auf TikTok oder so, ist es ja genauso. Ne? Manche kommen sofort und sind da ganz sachlich und lassen sich das einsortieren. Und andere kommen und sind fürchterlich ängstlich und denken, morgen haben wir Krieg vor der Tür und ne, was da so alles kommen kann. Und dann muss ich individuell drauf eingehen und an mancher Stelle eben auch sagen, ich glaube, das geht so nicht, wie wir das bisher gemacht haben. Wir müssen noch mal ein Stück zurückgehen.
Ja, da sind wir jetzt auch bei den schon ein bisschen ängstlicheren oder vielleicht auch, wie du vorher gesagt, schüchterneren Kinder, die vielleicht wirklich mehr Sicherheit brauchen und manchmal auch so diesen sanften Stups, sage ich immer, um aus der Komfortzone rauszugehen. Mhm. Also ich habe da immer so mein Beispiel aus der Grundschulzeit, ein Junge, der keine Gedichte vor der Klasse aussagen wollte. Und dann hast du ja vorher auch so Schönes mit den kleinen Schritten beschrieben. Also ich finde, gerade auch bei den ängstlicheren Kindern ist es unsere Aufgabe, wie du so schön gesagt hast, wirklich den Kindern zu helfen, dass sie es schaffen können. Das heißt, also da habe ich dann gesagt, komm, dann machen wir es erstmal nur zu zweit draußen auf dem Gang oder wir machen es, während du im Sitzen dann da vor der Klasse sprichst oder nur vor deinen besten Freunden und am Ende stand er irgendwann vor der Klasse. Und ich glaube, dass es genau das ist, diese Brücken zu bauen und auch, wie du gesagt hast, immer wieder aus der Komfortzone rauszuhelfen. Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht, dass es auch wirklich klappt, wenn man den ängstlichen Kindern hilft? Wenn
total,
wir in der Komfortzone helfen? Und
vielleicht
hast du so ein paar Beispiele oder Strategien, die da helfen, weil man will Kindern ja auch immer nicht überfordern, da haben es Eltern auch echt nicht leicht. Ja. Einerseits nicht überfordern, andererseits liebevoll rausschubsen aus der Komfortzone. Mhm. Vielleicht hast du da noch ein paar praktische Ideen im Kopf.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen ein Balanceakt, ne? Wo man einfach ausprobieren muss und dann gucken muss, war das die richtige Schrittgröße oder muss die Stufe, die ich gehen will, einfach nochmal in drei kleine Stufen geteilt werden? Das muss man immer so ein bisschen ausprobieren und das ist normal. Das ist kein Scheitern, das ist der Weg. Dazu fallen mir ganz unterschiedliche Kinder ein. Ich hatte ein sehr kleines Mädchen von Anfang an sehr beobachtend, schüchtern, vorsichtig im Umgang mit anderen, was mit den Eltern in einem afrikanischen Land aufgewachsen ist und da einfach eine sehr andere Kultur erlebt hat, die immer so auf die Kinder zugegangen sind. Und da haben wir gemeinsam geübt, wie die Eltern diese Verbindung herstellen können zwischen dem Kind und der anderen Person, erstmal auf ihrer Ebene, damit das Kind so nach und nach spüren konnte, ich bin sicher in diesem Setting. Und dann wirklich so in kleinen Schritten das Kind auf den Arm genommen und erstmal nur Kontakt über Blicke oder über eine Geste. Und irgendwann dann geübt, was kannst du immer sagen? Du kannst immer sagen, ich bin Emily oder so, ne? Also, dass sie in Kontakt kommt. Und in so kleinen Schritten hat sie sich dran gewöhnt, in die Kontakte zu kommen mit diesen Personen, die einfach ein anderes Temperament hatten.
Ja, auch wirklich, da kriege ich Gänsehaut. Das heißt, dadurch hat sich die Kleine dann einfach sicherer gefühlt. Also ich habe so eine Strategie, ist mein Bindungskurs, ich sage immer, es ist die Strategie Halt geben bei Kindern, wenn sie in einer neuen Umgebung sind oder auch in einer Übergangssituation, dass die Eltern wirklich erstmal am Kind sozusagen dran kleben und auch präsent beim Kind bleiben, weil das ja auch oft so ist, man ist dann vielleicht mit dem Besuch oder fremden Leuten und dann sind ja die Eltern automatisch ganz klar, man freut sich vielleicht die Freundin zu sehen, eher bei den Erwachsenen als bei den Kindern. Und gerade diese ersten Minuten sind aber für so ängstliche Kinder oft entscheidend, weil ja auch das Gehirn noch langsamer funktioniert und sie erstmal Zeit brauchen, um anzukommen. Und dieses Haltgeben und Drankleben, das passt dazu gerade ganz gut. Ja, dass sie sich da einfach entspannen können, um sich sicherer zu fühlen.
Ja. Genau, dass da gar kein Druck kommt, ne? Sondern dass irgendwann so wie aus ihnen selber kommt, auch jetzt mag ich in Kontakt gehen. Das finde ich super. Und ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist ein Kind, was auch ein ähnliches Temperament hatte, die war, ich weiß nicht mehr, Ende Grundschulzeit oder Anfang weiter für eine Schule, die wollte gerne in einer Theater-AG mitmachen und traute sich aber nicht. Und anstatt, dass die Eltern dann gesagt haben, dann gehst du nicht oder dann gehe ich halt mit, haben sie gesagt, was brauchst du, damit du das schaffen kannst? Und haben gemeinsam überlegt, dass sie erstmal nur hingehen kann mit einem Elternteil bis zur Tür und den Rest aber alleine schafft und erstmal nur sagt, ich möchte nur mal zugucken und noch gar nicht so viel. Und das haben die so in so kleinen Schritten immer mehr erweitert, damit es eben nicht war, ich mache das schon für dich, mein Schatz, ne? Mhm. Und auch nicht, ach, dann lass es doch, dann bist du noch nicht so weit, sondern wirklich im Grunde ja auch, wie es in einer Konfrontationstherapie gemacht wird, Stück für Stück, da geht auch keiner mit Höhenangst zum Psychotherapeuten und muss am nächsten Tag aufs Hochhaus, sondern ja,
lernt den Bungee-Jumping-Sprung schaffen, so
genau,
ungefähr.
Ja. Na, sondern setz dich wirklich erstmal damit auseinander, wie kann ich meinen Körper beruhigen und dann gehen wir mal in die erste Etage und gucken aus dem Fenster irgendwann. Ne? Also genau so erarbeite ich das mit den Eltern auch immer, dass sie auch verstehen, das Ziel vor Augen, das dürfen auch die Eltern mit festlegen, aber die das können eben 5 große Treppen sein oder 20 kleine Treppenstufen und man darf auch mal 2 hoch und eine wieder runter gehen. Das Kind bestimmt so ein bisschen diese Treppenstufen, ja, wie die aussehen dürfen.
Ja, dieses Bild ist ganz eindrücklich, weil das heißt auch da wieder, dass die Treppenstufen unterschiedlich klein oder eine unterschiedliche Anzahl haben dürfen, je nach Kind. Auch das ist so wichtig, was ich da auch gerade mit dem Beispiel jetzt mit dem Theater, was mir dann noch kommt, was Kindern oft bei mir geholfen hat, ist, wenn sie wussten, dass die andere erwachsene Person, die dann für mich zuständig ist, Bescheid weiß. Also gesetzt im Fall jetzt die Theaterpädagogin, dass die vielleicht weiß, da kommt ein Kind, das braucht meine Sicherheit. Deswegen habe ich auch oft, wenn ich jetzt gerade mit Erzieherinnen arbeite oder auch mit Eltern, die gerade eine Eingewöhnung haben, so dieses Ritual, dass immer die Mutter zum Beispiel der Erzieherin so einen Zettel vom Kind übergibt, wo dann draufsteht, zum Beispiel Anne braucht heute erstmal kuscheln, wenn sie ankommt. Dass dann dem Kind klar ist, oh, die neue erwachsene Person, die sich um mich kümmert, die für mich zuständig ist, die weiß dann, was ich brauche. Auch das gibt manchen Kindern ganz viel Sicherheit, dass sie wissen, okay, da ist jemand da, weil das löst ja auch manchmal viel Angst aus. Mama und Papa kümmern sich zu Hause, die wissen genau, was ich brauche. Und dann komme ich da irgendwo hin, sind da 1000 Kinder und die weiß vielleicht gar nicht, was ich brauche, dass es mir gut geht.
Ja, also finde ich, da war viel drin, was ich auch sehr wichtig finde, das Gegenüber zu informieren und auf der anderen Seite aber auch nicht mit einem Stempel, also ne, das ist der schüchterne Johannes oder so, sondern du hast es genauso formuliert, was braucht das Kind? Dass man darüber geht und gar nicht immer mit diesem schüchtern oder ängstlich so als Stempel losmarschiert, sondern wirklich einfach guckt, was braucht das Kind, weil dann ist es vielleicht gar nicht so ängstlich, ne? Wenn die andere Person Bescheid weiß. Und einen Tipp mag ich da noch mitgeben, in solchen Situationen, wo du sagst, ne, vielleicht die Leitung von einem Kurs oder so, die man dann mit informiert, ist es für schüchtern oder ängstliche Kinder total hilfreich, wenn man als erstes da ist, möglichst früh, dass man ganz in Ruhe ankommen kann und nicht in einen Gruppenraum kommt, wo schon 15 Kinder sind.
Ja,
ja. Das kann manchmal auch schon der entscheidende Punkt sein, damit es ganz gut gelingen kann.
Einfach früher da zu sein, dass die Reizüberflutung auch nicht so groß ist. Ja,
ja.
Es sind viele neue Gesichter und ja, auch gerade für sehr sensible Kinder ist es sicher hilfreich.
Genau.
Ja. Ja, sehr wertvolle Ergänzung, das stimmt. Ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt so ein paar Bedürfnisse, die erfüllt sein möchten, dass Kinder weniger Angst haben. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, vorzubeugen und eher die Alltagsroutine umzustellen, auch gerade wenn ein Kind viel Angst hat, zu gucken, okay, welche Bedürfnisse dürfen da vielleicht noch erfüllt werden. Inke, vielleicht hast du da noch so ein paar praktische Ideen auch für den Alltag, einfach um ja, die Bedürfnisse so zu erfüllen, Sicherheit, Orientierung, Struktur zum Beispiel, damit insgesamt das Kind weniger zur Ängstlichkeit neigt. Ich da bin ich voll von überzeugt.
Das hat ja viel damit zu tun, wie absehbar das Leben auch ist, ne, an vielen Stellen. Und wenn immer wieder Überraschungen passieren, wenn immer wieder auch Zusagen nicht eingehalten werden, wenn ich immer wieder in Situationen komme, die ganz anders sind, als ich mir die vorher ausgemalt habe, dann macht es natürlich einen anderen Grundstresspegel in den Kindern. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, wirklich zu gucken, wie viel Belastung hat das Kind grundsätzlich im Alltag. Ne? Können wir mehr Struktur bieten? Können wir aber auch Termine streichen, die einfach Stress bedeuten? Es ist immer gut, das Kind so ein bisschen zu stupsen, wie du auch sagst, aber es muss nicht jeden Tag passieren. Ne? Wenn das Kind jeden Tag in den Kindergarten geht, ist das schon Aufregung genug.
Ja, ja.
Und dann muss es nicht auch noch zum Turnkurs und zum Fußball und zur Musikschule und noch eine Verabredung haben und allein bei Oma schlafen oder so, sondern wirklich Stück für Stück gucken, dass es wächst. Die haben ja einfach Zeit. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, die meisten Eltern, die zu mir kommen mit grundsätzlich sehr ängstlichen Kindern, die kommen häufig, wenn die Kinder so 4 sind. Mhm. Weil sie dann anfangen, sich Sorgen zu machen, wie soll das in der Schule klappen? Mhm. Wo ich dann immer sage, ihr habt noch ganz viel Zeit. Und die meisten Kinder, die bei mir in der Beratung waren, also ich hatte 1, 2, die wirklich Probleme hatten, dann noch in die Schule zu gehen. Mhm. Wo dann aber häufig nochmal was anderes, eine Diagnose oder so dahinter stand. Bis dahin ist so viel Zeit, mit den Kindern noch Dinge zu üben, sie sicherer zu machen, auch allein, was ja kognitiv und emotional an Reifung noch passiert in dieser Zeit, mich da so ein bisschen ruhiger zu setzen, dann ist das meistens gar nicht mehr so dramatisch.
Ja, und du hast so viele wichtige Sachen angesprochen, wie auch diese Vorhersehbarkeit, diese Transparenz, die Verlässlichkeit, dass Kinder die Erfahrung machen, dass wenn mein Papa mir sagen, das ist dann auch so, ich kann mich drauf verlassen und auch diese klaren Routinen und Strukturen, das heißt auch da wieder nicht, dass es starr sein muss, ja, sondern so, dass sich alle damit auch wohlfühlen, nur das ist schon so, dass ein erhöhter Stresslevel einfach dafür sorgt, dass Kinder auch mehr Angst haben. Also ich kann nur jetzt auch von mir selber sagen, immer wenn ich viel Stress habe, ist für mich zum Beispiel eine Fahrt mit dem Aufzug schlimmer, als wenn ich entspannter bin. Das heißt, Entspannung ist einfach auch eine wunderbare Vorbeugung für Kinder und weniger Stress, um auch weniger Angst zu haben. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich, dass da auch so ein direkter Zusammenhang spürbar ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Inke, ich danke dir so sehr für deine ganze wertvolle Expertise. All diese Sachen, die können ja noch ganz detailliert in deinem Buch gelesen werden. Magst du vielleicht noch kurz was über dein Buch erzählen, für alle, die jetzt neugierig sind?
Genau, also es heißt Deine Angst, meine Angst, weil wir eben immer auch so ein bisschen diesen Blick auf uns selber werfen. Im ersten Teil des Buches geht es ganz doll darum, erstmal Angst zu verstehen. Was ist das überhaupt? Was ist zum Beispiel auch versteckte Angst, wie wir das eben so hatten, ne? Hinter Kontrolle versteckte Angst. Manchmal gibt es auch hinter Wut versteckte Angst und so. Also, dass man all diese Facetten von Angst sehr gut kennenlernt. Und dann geht es darum, wie kann ich die Angst wirklich bewältigen? Was gibt es so an grundsätzlichem Handwerkszeug, wie wir auch in dieser Folge gesagt hatten, ne? So aus der Ohnmacht rauszukommen. Was kann ich tun, dass die Angst nicht Bestimmerin wird? Aber im zweiten Teil des Buches geht es auch ganz differenziert um die ganz verschiedenen Ängste, die man so haben kann, egal ob es jetzt die Bewertungsangst in der Schule ist oder die Trennungsangst im Kindergarten oder die Angst vor Wasser oder Höhe, also diese ganz normalen Dinge, die viele Kinder kennen. Und dafür gibt es einen Plan, einen 6-Schritte-Plan, wie man mit den Kindern Stück für Stück sich mit diesen Ängsten auseinandersetzt. Und das richtet sich, wie gesagt, auch nicht nur an Kinder, die wo man jetzt denkt, es steht kurz vor Therapiebedarf, ne, sondern wirklich an jeden, denn Angst, den Umgang mit Angst müssen wir alle lernen. Mhm. Genau. Mhm. Und ich habe noch ein zweites Buch zum Thema geschrieben, was wirklich sich nur auf Kinder bezieht. Das ist das Ups, ich habe Angst. Mhm. Ein Vorleseratgeber, das ist für Kinder so zwischen 5 und 10 Jahren geeignet, wo man anhand einer Geschichte mit den Kindern so einsteigen kann in was ist Angst überhaupt und was kann ich tun, um mich damit auseinanderzusetzen. Manche Kinder legen es auch
die Ermächtigung selber. Zu geben, genau. Das mit der Angst umzugehen, auch wie wundervoll.
Ja. Ja.
Vielen Dank. Dann werde ich auf jeden Fall diese Links zu deinen Büchern in die Shownotes packen. Und wenn wir schon bei Büchern sind, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in meinem Nala Verlag, meinem Kinderbuchverlag ist gerade eben die magische Familie Fidibus veröffentlicht worden. Das ist ein bindungs- und bedürfnisorientiertes Kinderbuch, wo es auch viel um Konflikte geht. Also die Geschwister streiten, die Freunde streiten und es gibt immer eine Lösung, die für alle okay ist. Das heißt, hör gerne mal, schau gerne mal in das Kinderbuch rein und ich lasse natürlich auch da den Link da. Ich habe das gemeinsam mit der Kerstin Reinhardt geschrieben und Igor Lange, der Illustrator, hat wundervolle Illustrationen gezeichnet und ja, der Versand ist gerade nicht zu stoppen. Das heißt, wenn du vor Weihnachten noch ein Buch möchtest, jetzt unbedingt schnell bestellen, damit es noch rechtzeitig bei euch ankommt. Danke, Inke, dass du da warst und mit mir über dieses wertvolle Thema gesprochen hast. Wir hören es bestimmt ganz bald wieder.
Ja, sehr gerne. Danke schön.